Das Osmanische Reich war letztlich ein Reich wie jedes andere. Es stieg auf, als die geopolitischen, wirtschaftlichen und militärischen Bedingungen dafür günstig waren, und es stieg ab, als der Wind sich gedreht hatte. Den meisten seiner Herrscher ging es um Macht und Profit, nicht um Religion und Tugend. Die Osmanen paktierten immer wieder mit europäischen Mächten gegen muslimische Herrscher, etwa gegen Muhammad Ali Pascha in Ägypten, als dieser sich im 19. Jahrhundert vom Osmanischen Reich ablöste. Mit Großbritannien und Frankreich gingen die Osmanen während des Krimkrieges 1853 eine Allianz gegen Russland ein, und im Ersten Weltkrieg standen die Osmanen auf der Seite des Deutschen Reichs. Im europäischen Kollektivgedächtnis bleibt das Osmanische Reich dennoch verbunden mit der Eroberung Konstantinopels und mit der Belagerung von Wien. Im muslimischen Kollektivgedächtnis ist das Osmanische Reich mit dem letzten Kalifat verbunden, das nach dem Sturz des türkischen Sultans nie wiederhergestellt wurde. Die Europäer vergessen ihren Beitrag zum Aufstieg des Osmanischen Reichs und die Tatsache, dass es trotz der Eroberung europäischer Gebiete zu Handel, Kulturtransfer und sogar militärischer Kooperation zwischen den beiden Kulturräumen kam. Viele Muslime wiederum vergessen, dass der osmanische Kolonialismus in der arabischen Welt in vielerlei Hinsicht schlimmer war als der europäische. Denn die Osmanen töteten mehr Muslime als die europäischen Kolonialherren. Sie haben die arabische Welt 400 Jahre lang isoliert, heruntergewirtschaftet und sich kaum mehr um Bildung und Modernisierung gekümmert. Sie haben der arabischen Welt viele Errungenschaften aus dem Westen vorenthalten, wie zum Beispiel den Buchdruck. Als Gutenberg die Druckmaschine Ende des 15. Jahrhunderts erfand, war seine Erfindung ein Segen für die christliche Welt. Die Bibelübersetzung von Martin Luther und seine 95 Thesen hätten ohne diese Erfindung nicht so verbreitet werden können. Gleiches gilt für die Werke der Renaissance und später der Aufklärung. Diese Erfindung beendete das Wissensmonopol der Kirchen und Fürsten und ermöglichte breiten Schichten der Bevölkerung die Teilhabe. Das beflügelte Forschung und Bildung, die wiederum die wichtigste Basis für die Moderne waren. Im Osmanischen Reich dagegen fürchteten die religiösen Gelehrten, die neue Maschine könnte dazu führen, dass verfälschte Ausgaben des Koran in Umlauf gelangten und die Gelehrten die Kontrolle über die Deutungshoheit des Islam verlieren könnten. Einmal mehr siegte die Angst über die Vernunft. Einmal mehr versperrte sich die islamische Welt im Namen des Glaubens selbst den Weg zur Erneuerung. Während die Europäer im 18. Jahrhundert die Gedanken der Aufklärer diskutierten, beschäftigten sich die Muslime mit den Gedanken von Muhammad ibn Abd al-Wahhab, der das Prinzip von Loslösung und Loyalität des mittelalterlichen Theologen ibn Taymiyyah wiederbelebt hatte. Während die Franzosen auf die Straße gingen, um sowohl den Klerus als auch die Feudalherren zu stürzen, marodierten Banden in Arabien unter der Führung von Ibn Abd al-Wahhab, um Sufis und Schiiten zu töten, weil diese die islamische Identität angeblich verfälschten. Mit ihm kam der Islam zu seinem arabischen Ursprung zurück. Religion im Dienst der Sippe. Zwar brachte der europäische Kolonialismus später einige Gedanken der Aufklärung und das westliche Bildungs- und Rechtssystem in die arabische Welt, aber keine andere Bewegung profitierte von diesem Kolonialismus mehr als der Wahhabismus und der Islamismus. Dazu später mehr.